Durch die kommende Stunde begleitet Sie Christine Hein-Moosbrugger. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Lebenshilfe. Wir sprechen heute über den rechten Humor. Nimm's leicht, nimm's mit Humor. Mit Sonja Theresa Hoffmann. Können Sie beim Spielen auch verlieren oder fällt es Ihnen schwer, wenn Sie verlieren? Das Spiel Mensch, ärgere dich nicht, bringt es auf den Punkt. Selbst wenn man ein Spiel verliert, ist es noch kein Grund, sich zu ärgern. Diese kleinen Dinge können eine Eselsbrücke sein, über vieles mit Humor hinwegzusehen, ja selbst besser hinwegzukommen. Humor kann uns helfen, den Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Humor ist echt, wenn der Betreffende auch über sich selbst lachen kann. Mut zu den Gefühlen und Humor gehören zusammen. Wie weit können wir uns denn in Sachen Humor aus dem Fenster lehnen? Am 11.11. um 11.11 Uhr hat wieder der Fasching mit seinem bunten Treiben begonnen. Auch hier wird sich gefreut, wird gefeiert, getanzt und Mut zur Freude gemacht. Und manchmal werden vielleicht auch Grenzen überschritten. Auf jeden Fall werden wir daran erinnert, wie wichtig Freude für jeden Menschen ist. Von einer unvergänglichen Freude ruft uns der heilige Paulus im Philipper 4,4 zu. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Aber gibt es denn nicht auch viele schwere Phasen, wo wir mit Römer 12,15 sagen müssten, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden? In der heutigen Lebenshilfesendung mit Sonja Theresa Hoffmann beschäftigen wir uns mit dem Humor und den Kennzeichen des Humors und damit, inwiefern der Humor auch als Therapeutikum eingesetzt werden kann. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank wieder für die Einladung. Bin gerne wieder gekommen.
Sonja Theresa Hoffmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Seit Jahrzehnten arbeitet sie mit Menschen mit Behinderung und unterstützt sie mit therapeutischem Reiten. Frau Hoffmann ist Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und führt eine Privatpraxis. Ja, neben Ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin und Logotherapeutin, Frau Hoffmann, haben Sie auch ein Hobby? Sie haben mir das verraten. Sie sind eine leidenschaftliche Marionettenspielerin. Warum haben Sie sich dieses Hobby, diesen Nebenjob ausgesucht?
Ja, warum habe ich es mir ausgesucht? Weil es einfach ganz was Wunderschönes ist, diese Marionetten zum Bewegen zu bringen, Menschen damit Freude zu machen, hinter den Kulissen ja als Marionettenspieler zu sein. Die Zuschauer sehen den Spieler ja nicht oder die Spielerin. Und die Marionette bewegt sich auf der Bühne in ihrer wirklich eigenen Welt. Und aktuell, ich bin ja in der Marionettenbühne in Mering damit dabei, in der Volksbühne Mering. Wir spielen das Stück Der Fisch und seine Frau. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie klein, wie groß, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei diesem Stück, eben Der Fisch und seine Frau. Wir haben das ein bisschen verändert. Es spielt ein Hund und eine Katze spielt auch mit und verschiedene andere Figuren. Mit wie viel Freude, und da ist ja auch Humor mit dabei, ne? Wo man aber auch gut erkennen kann, wo, an welchen Stellen die Menschen dann lachen. Das kann auch ganz unterschiedlich sein, wo ein Kind lacht oder wo ein Erwachsener lacht. Und das ist einfach sehr schön, Menschen damit Freude zu machen.
Mhm. Nietzsche, ein Philosoph, sagte einmal, die Christen müssen erlöster ausschauen. Auch manch ein Christ stellt sich vielleicht die Frage, ist Lachen überhaupt erlaubt? Dürfen wir und sollen wir humorvoll sein? Zum Beispiel in dem Film Der Name der Rose. Da schaut die Sache ein bisschen anders aus. Was sagen Sie dazu?
Das ist jetzt tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Und ich habe mich da in der letzten Zeit einmal ein bisschen tiefer damit beschäftigt und hineingelesen. Und ich habe da selber wirklich gestaunt. Denn Christen und Humor, dürfen, sollen wir überhaupt humorvoll sein? Passt das Christentum mit Humor und Lachen zusammen? Und ich habe da wirklich Erstaunliches entdeckt. Denn zum Beispiel, in der Frühzeit des Christentums wurde vielfach die Meinung vertreten, dass der Christ in diesem Leben, also wenn er lebt, eben nicht lachen dürfte. Johannes Chrysostomos, er lebte im 4. Jahrhundert, war so der große Lehrer der Ostkirche, hat in einer Predigt einmal ganz eindringlich darauf hingewiesen, dass der Christ, der doch mit seinem Herrn gekreuzigt sei, niemals lachen, sondern ständig weinen müsse. Wobei die Zuhörer damals in der Kirche dann gelacht haben und gefragt, warum er denn dann eigentlich nicht weine. Im Mittelalter hat man diesen Satz von den Seligpreisungen, selig seid ihr, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen, sehr wörtlich genommen, denn das Lachen bedeutete, dass man quasi diese Erlösung vorne wegnimmt. So, und Sie haben gerade vorhin so schön gesagt, dieser Roman, der später ja verfilmt worden ist, Der Name der Rose von Umberto Eco, das ist dieses Lachen genau das Thema von diesem Film, nämlich diese Abneigung. Denn es gibt dort in dieser Klosterbibliothek ein Buch von Aristoteles, in dem er das Lachen lobt. Und genau das sollte niemandem bekannt sein, bekannt werden. Und dieser blinde Mönch Horche, den Nachnamen habe ich jetzt vergessen, hat versucht, mit allen Mitteln zu verhindern, dass irgendjemand dieses Buch eben lesen kann, damit es eben ja nicht bekannt wird, weil man der Meinung war, der Glaube und das Lachen würde nicht zusammenpassen. Wenn ein Mensch lacht, das wäre des Teufels quasi. So, ganz interessant, Søren Kierkegaard, ein dänischer Religionsphilosoph, hat behauptet, dass Glaube und Humor sich entgegenstehen. Denn bei einer Religion, die das Leiden so sehr betont, wie es das Christentum tut, hätte das Lachen überhaupt keinen Raum. Interessanterweise hat er sich selber später korrigiert und in sein Tagebuch geschrieben, Humor ist auch die Freude, die die Welt überwunden hat. Wir kennen aber ja auch den Begriff Heidenspaß, ne? Mhm. Also dass die Heiden Spaß hatten. Und interessant habe ich dann auch entdeckt, 1944, der Priester Josef Metzger, er wurde von den Nazis hingerichtet, hat notiert, Schmunzeln ist auch eine Gnade, von der leider viele Theologen nichts schreiben. So, und wir kennen ja diese Detektivgeschichten mit dem Pater Braun, von dem Schriftsteller Gilbert Chesterton. Der hat ja einen sehr gewitzten christlichen Humor. Und dieser Schriftsteller beklagte den Mangel an Fröhlichkeit im Christentum. Und es gibt jetzt nun einen Ausspruch von Theo Glaser, der sagt, von humorlosen Christen geht keine ansteckende Wirkung aus. Sie machen eine sehr schlechte Reklame für ihre Sache. Dietrich Bonhoeffer, vielen auch bekannt, schrieb im Gefängnis, dass der Humor den christlichen Glauben in der Not stärke. Und interessanterweise, wenn ich das noch mit einfließen lassen darf, der Komponist Joseph Haydn hat sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, seine Messen seien immer zu heiter. Worauf er antwortete, wenn ich an meinen lieben Gott denke, dann werde ich so lustig, dass ich mich nimmer zu lassen weiß.
Das heißt, auch die Kirche hat es gewusst. Auch in der Osternacht wurden ein paar Witze erzählt als Sieg über den Widersacher. Aber was ist denn eigentlich mit Humor gemeint? Ist es so klar von der Definition her?
Ganz so einfach ist es nicht. Ich möchte noch eines sagen, weil Sie das Wort Kirche jetzt explizit erwähnt haben. Ich habe mich sehr gefreut, als ich vor einiger Zeit in den Nachrichten gelesen habe, eine Aussage von einem Mann, der den emeritierten Papst Benedikt besucht hat. Denn da hieß es so schön, Papst Benedikt ist zwar gestürzt, aber er ist gesund und voller Humor. Mhm. Also, voller Humor kann auch im höchsten Amt der Kirche vertreten sein, ein Papst oder auch ein emeritierter Papst, was für eine Freude. Und da kommen wir jetzt genau auf den Punkt, was ist denn eigentlich Humor? Und ich glaube, das sagt auch diese Aussage über den emeritierten Papst Benedikt, er ist voller Humor. Humor von der Definition her gibt es so ein bisschen unterschiedliche Begrifflichkeiten oder Aussagen. Ich versuche es mal so ein bisschen aufzulisten. Also A, als heiteres Wesen. B, es ist die Fähigkeit, Unangenehmes, alltägliche Schwierigkeiten und Missgeschicken mit einer heiteren Gelassenheit zu begegnen. Wir kennen ja so umgangssprachlich diese Aussage, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dann ist es auch so, dass man Personen als humorvoll bezeichnet, die andere zum Lachen bringen oder selbst eben auffällig häufig lustige Aspekte von einer Situation zum Ausdruck bringen. Lachen ist aber nur dann Humor, wenn in einer Situation der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine Hoffnung auf die Überwindung von einer Krise vermittelt. Und Humor ist So sagt auch Karl Julius Weber, echter Humor gebraucht nie seine Kraft gegen Wehrlose. Also da wären wir schon bei dem, was ist eigentlich ein guter Humor?
Mhm.
Und
also Humor soll also nicht gegen den Dritten gerichtet sein, soll den anderen nicht demütigen?
Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel, und es gibt auch so diese Unterscheidung, jetzt wenn wir jetzt die Komik zum Beispiel uns anschauen, Komik trägt die Heiterkeit nach außen, wir kennen Witze, wir kennen Sprüche oder Anekdoten, also da wird das Ganze nach außen getragen, es braucht auch ein Publikum. Der Humor braucht an sich kein Publikum, denn es ist eine innere Einstellung, es ist eine Grundhaltung zum Leben, kann sich auch so nach innen eben richten, indem man sich selber und auch die Umstände nicht ganz so wichtig nimmt. Es gibt natürlich auch den Begriff des Galgenhumors, eine Aussage von jemandem, den hätten wir wohl am Montag an Räuber oder Banditen zur Hinrichtung geführt. Und dann hat er wohl gesagt, naja, die Woche, die fängt ja schon wieder gut an. Also so mehr so sich selber. Von der Satire sagt man, das ist ein Humor, der wohl die Geduld verloren hat. Mhm. Interessanterweise gibt es schon seit ganz langem etwas, das nennt sich Humorforschung, also wo der Humor, das Lachen, erforscht wird. Und dort hat man festgestellt, dass man so den Humor in vier verschiedene Arten einteilen kann. Davon wiederum in zwei Kategorien, und zwar in einen positiven Humorstil und in einen negativen Humorstil. Positiv, das ist da, wo es verbindend ist, wo es im Umgang mit Menschen angenehm ist, wo es Menschen entspannt, wo Menschen miteinander in Verbindung gebracht werden. Dann auch, wo es sich selbst eben stärkend ist, selbststärkender Humor, in einer Situation noch etwas Humorvolles abzuringen, sich der Situation humorvoll zu begegnen, um aber dadurch auch so ein bisschen auf Distanz gehen zu können innerlich, um den Überblick zu behalten.
Und wie würden Sie dann Sarkasmus einordnen oder Ironie? Wie kann man das einordnen?
Das ist auch jetzt wieder etwas Interessantes, dass ja diese Arten etwas über die Menschen auch aussagen. Steckt eine Verbitterung dahinter, steckt eine Opferhaltung dahinter, steckt da vielleicht ein Machtanspruch sogar darüber, eben das sind wir wieder auch bei dem Demütigen und vielleicht, das wäre jetzt auch im Bereich von einem negativen Humorstil, aggressiv. Ein aggressiver Humor ist der Witze auf die Kosten von anderen macht, der andere bloßstellt, um sich selber damit zu erhöhen, der also andere damit demütigt.
Also Humor sollte ermutigen und aufbauend sein?
Genau, es gibt jetzt zu dem negativen Humor gibt es auch so diesen selbstentwertenden Humor. Das ist dann nämlich, wenn jemand über eigene Schwächen mit Scherzen eben sich selber so abwertet, damit er aber in der Gunst der anderen steigt. Ne? Das hat also jetzt nichts damit zu tun, dass man eben mal eine Geschichte über sich selber erzählt, um einfach zu sagen, was einem da so passiert ist, sondern da geht es bewusst drum, man möchte damit sich aufwerten bei den anderen. Also diese zwei Stilarten und diese Unterarten kennt man eben. Und dann kommen wir jetzt zu dem Aspekt, was eben im christlichen Sinne ein guter Humor ist. Sie haben es vorhin schon mal so schön auch anklingen lassen. Da, wo ich den anderen in seiner Würde, in seiner Achtung annehme, wo ich ihn nicht abwertige, wo ich ihn nicht klein mache, wo ich ihn nicht erniedrige, wo ich ihn so lasse, wie er eben ist, das ist guter Humor.
Mhm. Und was sind denn die Kennzeichen eines humorvollen Menschen oder eines Humors? Also genau, warum ist das so wichtig?
Das Kennzeichen eines humorvollen Menschen ist, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Lebenshaltung, das ist eine Einstellung. Das heißt, dass das jetzt als Gnade von Gott mitgegeben worden ist, das heißt, dass das im Leben auch angeeignet worden ist. Das Kennzeichen ist so eine heitere Gelassenheit. Mhm. Es ist ein Ausdruck von einer inneren Freude. Es sind Menschen, die dankbar sind, Dankbarkeit empfinden können, die staunen können, die über Empathie verfügen, Einfühlungsvermögen, die eben auch über sich selber lachen können. die eben von ihren eigenen Schwächen auch wissen, dass sie selber auch schon Missgeschicke erlebt haben. Das ist eben sehr interessant, auch jetzt mit so erfahrenen Marionettenspielern, die dann sagen, ja, was bei uns im Üben schon passiert ist oder selbst mal bei einer Vorführung, das beruhigt ungemein, das hilft wirklich auch, die da auch so eine Güte ausstrahlen, eben auch, ich höre das Wort Barmherzigkeit auch mit hineinbringen. Also wer kennt es nicht, ein gütiger, barmherziger Lehrherr, der versteht, wenn da dem Auszubildenden auch mal was daneben geht, der nicht gleich eskaliert, schimpfend, sondern sagt, ja, mei, das ist mal schon passiert, gell, du, mal schwamm drüber, das helfen wir jetzt zusammen, dass wir das wieder in Ordnung bringen. Es sind auch Menschen, die authentisch sind. Das fließt einfach so alles mit hinein.
Das heißt, sie sind auch sehr spontan, humorvolle Menschen. Mein Mann ist zum Beispiel sehr humorvoll. Und ist das auch ein Zusammenhang mit Intelligenz, weil da die schießen ja wirklich oft aus der Pistole so schlagfertig, auch in Comedies oder andere Menschen. Kann man das auch mit Intelligenz und Kreativität verbinden?
Das ist das ganz Interessante, was man in dieser Erforschung des Humors eben festgestellt hat, dass das miteinander verknüpft ist mit Kreativität und verknüpft ist auch mit einem gewissen Maß an Intelligenz. Ein Mensch, der in einer Atmosphäre eben arbeiten muss, wir kommen später noch drauf, am Arbeitsplatz, wo eine Atmosphäre des Misstrauens herrscht, wo eine Atmosphäre des, wo Druck ausgeübt wird, wo vielleicht Mobbing und so weiter stattfindet, sind die Menschen blockiert, sind gehemmt. Da ist auch die Kreativität gehemmt und blockiert. Wo aber eben eine Atmosphäre des Vertrauens herrscht, eines sich Verstehens, wo auch mal gelacht werden darf, da ist eine ganz andere Atmosphäre, da wird Kreativität freigesetzt, da sind keine Blockaden und da wird intelligent, kreativ miteinander zusammengearbeitet.
Lebt sich denn mit Humor leichter?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
Also Lachen soll gesund sein. Es hilft auf jeden Fall in jeder Hinsicht.
Es gibt tatsächlich eine Wissenschaft vom Lachen, die heißt Gelotologie. In der wird also das erforscht. Was hat es da mit diesem Humor und mit diesem Lachen auf sich? Es gibt ja nicht umsonst diesen Ausspruch oder diesen Satz, Lachen ist gesund. Und Humor, das ist die Medizin, die am leichtesten einzunehmen und auch am wenigsten kostet. Ganz interessant, gell? Also Lachen ist wirklich gesund. Und ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut und es ist wirklich ganz interessant. Lachen ist nämlich tatsächlich gesund. Man hat festgestellt, dass also zwischen Kopf und Bauch etwa 300 Muskeln angespannt werden, 17 allein im Kopfbereich. Und wer kennt es nicht? Nach einem sehr netten, lustigen Abend, wo man viel gelacht hat, also mir ging es zumindest schon ein paar Mal so, ich habe regelrecht Muskelgehater gehabt vor lauter Lachen.
Im Gesicht?
Also im Gesicht vielleicht weniger, aber im Bauchbereich. Also Muskelkater vor Lachen, vielleicht kennen das auch andere auch noch. Während dieses Lachens nimmt man sehr viel Luft in der Lunge auf, dadurch kommt sehr viel Sauerstoff auch in den Blutkreislauf, der Stoffwechsel wird angeregt. Man hat festgestellt, der Hormonhaushalt, es werden beim Lachen Glückshormone, die sogenannten Endorphine, freigesetzt. Also die werden produziert, gelangen damit eben auch in die Blutbahn. Wir kennen das, die Stimmung steigt. Dabei wird aber dieses Stresshormon Adrenalin unterdrückt. Auch dieses Stresshormon Cortisol senkt ab. Gerade bei chronischem Stress ist ja dieses Hormon Cortisol, kann ja auch gemessen werden. Wenn es über einen langen Zeitraum dauerhaft eben gestiegen ist, kann es unter anderem zu erhöhtem Blutdruck kommen. Es kann ja auch einen Kopfschmerz auslösen. Man hat festgestellt, dass Lachen, also es wurde wirklich wissenschaftlich erforscht, dass es zum Stressabbau dient. Es dient auch, das ist auch sehr interessant, zur Schmerzlinderung. Man hat festgestellt, dass das Immunsystem im Zuge des Ganzen auch gestärkt wird. Vorhin haben wir es schon angesprochen, die Kreativität wird angeregt und es gibt auch Lebensmut. Dann die Psyche wird gestärkt aufgrund dieser ganzen Einflüsse im Körper. Nicht nur der Körper, nicht nur Soma, der Körper, sondern auch die Psyche. Hemmungen werden gelöst und Affekte werden freigesetzt. Und zwar hat man das auch dann festgestellt bei Menschen eben Ja, aber gut, wir kommen später noch mit dazu, dass Humor eben auch ein großes Therapeutikum ist. Also man hat wirklich viele, viele wissenschaftliche Studien gemacht und hat da sehr, sehr interessante Dinge festgestellt. Und es hat, ja, möchte ich fast sagen, so ein bisschen eine Revolution auch gegeben, wir werden später drauf kommen, im Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie, aber auch Altersheim und Krankenhaus.
Ja, schön, dass Sie bei der Lebenshilfe eingeschaltet haben. Nimm's leicht, nimm's mit Humor. Das ist unser Thema heute mit Sonja Theresa Hoffmann. Gerade haben wir gehört, dass Lachen sehr gesund ist und positive Auswirkungen auf unseren Körper, die Psyche und das Immunsystem, ja sogar dem Stressabbau dient. Ja, wie wirkt sich denn der Humor im zwischenmenschlichen Bereich aus? Es hat ja, denke ich, auch eine sehr positive Auswirkung. Vielleicht gibt es Menschen, die das in ihrer Familie nie erlebt haben, wo vielleicht sehr der Ernst gewohnt hat. Ja, wie wirkt es sich denn aus?
Also auch hier wieder, die Forschung hat festgestellt, dass es der Humor, das Lachen, Sie haben es bezeichnet als Phänomen der emotionalen Ansteckung. Und es ist auch so, es steckt auch an, das Lachen. Wenn ich bei jedem gleich sofort, aber eben doch auch nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Phase. Humor, wir haben vorhin schon besprochen, ist eng verknüpft mit Kreativität und Intelligenz. Darum hat natürlich auch die Werbung den Humor für sich entdeckt und hat mal festgestellt, das Kaufverhalten wird gesteigert und auch das Produkt, das da angepriesen wird, hat eine bessere Wiedererkennung. Wer kennt es nicht, eine Rede, die mit Humor gewürzt ist, den Inhalt, da kann man sich viel besser dran erinnern. Es gibt ja nichts Unangenehmeres wie so eine trockene Rede, wenn da so ein bisschen was Humoriges mit dabei ist. Dann natürlich auch Menschen, die humorvoll sind, an die kann man sich natürlich auch viel besser erinnern und die werden auch eher weiterempfohlen und die sind natürlich auch als Kollegen beliebter. Der Humor am Arbeitsplatz kann begeistern, kann motivieren, ein Team aber auch stabilisieren und kann Ressourcen mobilisieren, sei es jetzt im physischen, aber auch im psychischen Bereich.
Also nicht nur in der Arbeit, private Beziehungen, am Arbeitsplatz, im Beruf, im Umfeld, überall. Dabei gibt es aber auch viele Fettnäpfchen, wo man da reintreten kann, oder?
Das ist natürlich immer so eine Sache, in welcher Ausgangsposition ist gerade mein Gegenüber. Da geht's natürlich jetzt wie empathisch ist jemand, der gerade was so von sich gibt. Manchmal kann es so eine spontane Reaktion sein. Wir wissen ja nicht, was dem Gegenüber heute Morgen zugestoßen ist, wenn wir den jetzt am Arbeitsplatz begegnen. Wie das jemand aufnimmt. Also das, da kann man schon mit simpelsten Dingen, also ich denke mal dran, vielleicht ein ganz anderes Beispiel, aber man sagt zu jemand guten Tag und dann sagt jetzt jemand, ja, was heißt hier guter Tag? Ich weiß nicht, guter Tag, heute Morgen ist mein Vater gestorben. Also für mich ist dieser Tag nicht gut. Da ist das so ein harmloses und gut gemeintes guten Tag. Eine Begrüßung kann ja schon für den anderen ganz anders aufgenommen werden. Oder die Begrüßung Grüß Gott, wo dann jemand sagt, naja, das weiß ich nicht, ob ich heute nochmal so weit komme. Aber wenn, dann grüße ich ihn auf jeden Fall von Ihnen. Also in welcher Ausgangsbasis, in welcher momentanen Situation befindet sich gerade mein Gegenüber, wissen wir nicht.
Also das heißt, man muss auch einiges an Mitgefühl und Empathie mitbringen, wenn man mit Humor umgeht.
Ja, und es kann mir eben auch passieren, dass ich mit ganz normalen Äußerungen dem anderen auf eine Art und Weise zu nahe komme, die ich aber überhaupt nicht bedacht oder mir gar nicht bewusst war. Tatsächlich ist es aber so, dass der Humor eben sehr, sehr kraftvolle Wirkungen hat und so wird er dann eben auch eingesetzt. Und da kann ich gerne ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel ist Humor eingesetzt deeskalierend. Und da habe ich ein ganz wunderbares Beispiel erlebt vor langer Zeit. Ich war auf dem Nachhauseweg von einem Seminar, da ging es um Leid nach Abtreibung. Ich war als Therapeutin eingeladen, da mitzuwirken und bin im ICE gewesen, auf dem Nachhauseweg nach München und der Zug war gefüllt fast ausschließlich von Fußballfans, die eben da, ich glaube, der FC Bayern hat da auswärts gespielt und die waren eben auf der Rückfahrt. Es war eine unglaubliche Polizeipräsenz in diesem Zug. Also ich bin da zum ersten Mal mit sowas konfrontiert worden und sehr angeheitert auch die Fans, der Alkohol wohl auch fleißig konsumiert worden, da im Stadion oder auf dem Hin- und Rückweg da. Auf jeden Fall zur Sicherheit diese Polizeipräsenz, schwierige Stimmung eben auch. So. Und nun stand plötzlich im ICE, in diesem Abteil, in dem ich saß, ein wirklich stark alkoholisierter Fußballfan auf und wankte da durch das Abteil zu einem Polizisten hin, der wirklich da in voller Montur da im Eck stand, ein junger Polizist. Das war schlagartig, war wirklich Stille da in diesem Abteil. Ich wusste nicht, oh, was passiert jetzt wohl? Der wankte auf diesen Polizisten zu und sagte zu dem, ich versuche das mal ein bisschen schöner zu formulieren, na, du hast ja wirklich einen absolut blöden Job, gell? Und boah, da war wirklich Stille da im Abteil. Und der junge Polizist schaut ihn ganz ruhig an und sagte, ja, aber im Gegensatz zu dir darf ich kostenlos mit dem Zug fahren.
Also Humor,
und da war wirklich Stille, dann schaute der den an und sagte, du hast aber recht, du darfst kostenlos fahren. Dreht sich um, geht zu seinem Mitkollegen, hat's das gerade gehört? Der hat zwar einen total blöden Job, aber kostenlos darf er fahren. Recht hat er. Und gelacht hat alles. Und wirklich, die Spannung war weg und das Abteil hat gelacht. Hm. Und das war wunderbar, was dieser junge Mann da eben gemacht hat. Also über Humor, das auf eine andere Ebene gehoben. Ganz wunderbar. Humor hat aber auch eine entkrampfende Wirkung. Und da habe ich auch ein sehr schönes Beispiel. Vor Jahren im Einsatz von einem Rettungsdienst wurden wir gerufen. Eine Frau war eine Rolltreppe hinuntergestürzt, eine ältere Dame, lag eben wirklich verletzt unten am Boden. Nach dieser ganzen Erstversorgung, sie war im Rettungswagen, wir waren auf dem Weg im Krankenhaus und ich war, das war auch im Rahmen der Krisenintervention, im Rettungswagen bei ihr sitzend und meine Aufgabe war, sie am Sprechen zu halten, mit ihr im Kontakt zu bleiben. Und im Gespräch eben mit ihr, sie hatte wirklich mehrere Verletzungen, auch Knochenbrüche, fragte ich eben unter anderem, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, sie war in München eben unterwegs und sie hat wohl Karten für eine Eisrevue oder wie auch immer. Oder sie war begeisterter Fan vom Eiskunstlauf eben so. Und dann sagt sie plötzlich, also wie ich da runtergefallen bin, sie hat wirklich mehrere Purzelbäume wohl gemacht, mei, wie das wohl ausgeschaut hat. Und dann habe ich gesagt, na, Eiskunstlauf, sage ich, da gibt es doch Wertnoten, gell? Und ja, was denken Sie denn? Was hätten Sie denn dafür wohl für Wertnote gekriegt? Und er sagt, mei, die Traumnote wäre es aber nicht geworden. Denn ich sage Ihnen was, die Landung, die war ja total daneben.
Also das braucht aber eine richtig große Portion Humor, weil also das war ja Kopf voraus.
Genau, und das fügte sich eben so. Aber das tat ihr gut, dass man eben von oh mei, dieser Schmerz auch immer. Und natürlich, was passiert jetzt im Krankenhaus? Und das ist ja Schockzustand und so weiter. Aber eben sie da, aber das muss sich fügen. Das kann man auch
kann
nicht
selber produzieren.
Das
auch
muss man
nicht.
Wirklich, wie ergibt es sich aus? Aber das hat ihr und auch mir natürlich auch, uns beiden hat es gut getan, hat geholfen, diese Fahrt im Krankenhaus und das eben zu entkrampfen und auch mal so ein bisschen den Blick vom Schmerz von dieser furchtbaren Situation zu bringen.
Aber ich glaube, das kann nicht jeder Mensch, oder? Da muss man schon einen gewissen Grundtenor des Humors besitzen.
Mag sein, gewisses kann sich auch aneignen oder ergibt sich aus der Situation.
Aus der Spontanität.
Es kann auch, eine Kritik kann auch, das eben auch eine Wirkung vom Humor, eine Kritik kann auch abschwächen. Also ein Beispiel, ein Polizist hält am Abend, da war es schon dunkel, ein Mann mit dem Auto an, der kurbelt die Scheibe runter, fragt, oh, was ist denn, Herr Polizist? Und dann sagt der zu ihm, na, wie wär's denn, wenn Sie es mal mit Licht probieren würden? Er hat nämlich vergessen, das Licht einzuschalten. Also,
Humor
ja,
ist
selbstverständlich, ganz genau. Dann auch, Humor hat eben eine lösende Wirkung. Es kann eben Denkblockaden auch lösen. Wer kennt es nicht, als Schüler, wenn er jetzt da gefragt wird in der mündlichen Prüfung und der ihm gegenüber sitzt der Prüfung, bringt schon irgendwas so ein bisschen etwas Erheiterndes, wenn er sich da ihm gegenüber setzt. Das Lachen entspannt einfach, löst und dann wird die Kreativität wird freigesetzt.
Mhm. Also Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Genau, und man findet eben im Humor dann auch so eine gemeinsame Welle. Es verbindet, es verknüpft, es stellt eine Gemeinsamkeit her. Also der Humor hat unglaublich viele Wirkungen und kann damit im Leben eben sehr, sehr hilfreich sein.
Und nun sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich mit Ihren Fragen oder Zeugnissen einzubringen. Unsere Frage an Sie: Was für Erfahrungen haben Sie denn mit Humor gemacht? Oder wie hat Ihnen der Humor in Ihrem Leben geholfen oder am Arbeitsplatz in schwierigen Situationen? Oder wie hilfreich war und ist Ihnen der Humor überhaupt? Sie können gerne jetzt beim Hörertelefon anrufen. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Das ist die 089 517 008 008. Und nach einer kurzen Musikpause geht es bei uns gleich weiter mit dem Thema Humor. Wir begrüßen schon den ersten Hörer, das ist Herr Diakon Werner Kissig. Grüß Gott.
Grüß Gott in die Runde, alle, die zuhören. Ich war schon richtig auf der Lauer, ob ich durchkomme. Ja. Ich habe mich mit dem Thema Humor vor vielen Jahren schon auch angefangen zu befassen. Und da möchte ich ein ganz kleines bisschen was von erzählen. Ich habe gedacht, auch gibt es denn eine Definition von Humor? Und dann habe ich zu tiefsten DDR-Zeiten in Meyers kleines Lexikon geguckt. Da gab es das Wort überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, ja, das wird wohl passen. Die Kommunisten haben keinen Humor.
Oh.
Und dann habe ich in meinem kleinen Herders Volkslexikon eine Formulierung gefunden, die mir ausgesprochen gut gefallen hat. Ich lese Ihnen mal vor, sie ist ganz kurz.
Ja.
Humor ist die Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragik weise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht.
Halleluja.
Das ist die Formulierung, die ich...
Wunderbar, kenne. Ganz schön.
Und sie steht in Herders Volkslexikon zwischen Hummer und Humus.
Ah, ja, das ist übrigens auch was ganz Schönes. Und zwar sagt man, schön, dass Sie das so sagen, diese Verknüpfung Humor und Humus hat eine Gemeinsamkeit, es ist nämlich fruchtbar. Und darum passt es gut, wo der steht. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Danke für den Beitrag.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ja.
Die nächste Hörerin, Frau Dürr aus Ottobrunn, herzlich willkommen.
Ja, grüße Gott. Ich muss auch ein kleines lustiges Begebenheit erzählen. Und zwar, ich komme aus einer Legio Mariensgruppe und alles, was so an die Pfarrei herangetragen wurde, haben wir erfüllt. Und da hat es geheißen, man soll zu einem alten Mann gehen, der alleine lebt und soll da mal sauber machen. Ich bin dann mit einer Mitkollegin hingegangen und wir haben dann den alten Herrn ins Schlafzimmer verfrachtet, damit wir im Wohnzimmer als Reinschiff machen. Die Wände von den Schränken, es war alles schwarz. Das Putzwasser war schon ganz schwarz. Und der Putzeimer stand in der Mitte auf dem Teppich und eine von uns beiden geht einen Schritt zurück und der Putzeimer fällt um.
Okay.
Wir hatten beide so einen Schock, haben gleich Tücher geholt, haben gleich abgesagt und plötzlich merken wir, dass der Teppich ja gar nicht dunkel ist, sondern dass der schön hell wird.
Ah.
Und da haben wir so viel gelacht. Und als wir dann weggegangen sind, waren wir überglücklich, dass wir so eine saubere Wohnung hinterlassen haben, dass der Teppich wieder ganz hell war.
Oh, wunderbar. Sie haben Licht in die Dunkelheit hineingebracht, gewissermaßen, gell?
Das schwarze Wasser hat den Teppich hell gemacht.
Ah, schön.
Ja.
Dankeschön.
Ja. Herzlichen Dank für den Beitrag, Frau Dürr.
Ja.
Dankeschön. Vielen Dank.
Weiterhin alles Gute.
Ja, vergelt's Gott. Dankeschön. Ja, das waren jetzt zwei wunderbare Beispiele. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Es gibt natürlich auch, und das ist mir schon wichtig, dass wir das in der Sendung jetzt auch anklingen lassen, dass es natürlich auch Situationen im Leben eines Menschen gibt, wo der Humor auch mal verloren gehen kann. Oder es gibt Menschen, von denen sagt man, die haben überhaupt keinen Sinn für Humor. Oder das sind humorlose Menschen. Und das hat natürlich auch immer so seine Hintergründe. Sei es jetzt, dass da ein ganz, ganz schwerer Schicksalsschlag war oder dass ein Mensch überrollt worden ist, wenn da so, ich sag mal, Erdbeben, Tsunami, Orkan gleichzeitig daherkommt. Da muss man erst einmal schauen, dass man überlebt oder ums Überleben kämpft. Oder mancher kennt auch den Begriff, ich habe dann erstmal nur funktioniert.
Was können Sie da zum Beispiel als Psychotherapeutin anbieten oder für Ratschläge geben? Was kann man da tun, wenn schwere Schicksalsschläge oder schweres Leid?
Also ich hatte vorhin ja schon dieses Beispiel eben gebracht mit dieser Frau, die da diese Treppe hinuntergestürzt ist. Manchmal die Situation, das ist übrigens auch ein Kennzeichen des Humors, der Humor, der ist ja in der Wahrheit im Realismus ja drin, ne? Also im Humor wird nicht etwas verdrängt, sondern es wird wirklich auch so real, wie es ist, angeschaut. Aber man findet eben so diesen Lichtfunken an Hoffnung oder hebt es für einen Moment so ein bisschen auf einer anderen Ebene hin. Es wird nicht verdrängt. Und bei einem Todesfall oder Überbringung einer Todesnachricht, da ist in dem Moment natürlich kein Humor dabei und ist auch nicht angebracht.
Natürlich, aber wie ist es jetzt?
Ganz klar. Aber und wenn jetzt jemand in einer so schweren Depression drin ist, dass für dem also jedes Wort, das zu ihm gesprochen wird, schon viel zu viel ist, dass er in seiner Gesichtsmimik so blockiert ist oder im ganzen Körperlichen so blockiert ist, dass er gar nicht mehr Herr oder Frau seiner selbst ist, dass so eine Blockade vorhanden ist, sei es eine Denkblockade, eine körperliche Blockade, dann kann der Mensch gar nicht lachen. Er nimmt es auch gar nicht wahr. Wenn der Mensch sagt, ich fühle mich wie in einer Nebelwand.
Oder vielleicht fühlen Sie sich, ich hatte auch mal so eine Situation, da wusste ich nicht, dass die Person depressiv ist und die hat sich geradezu war fast beleidigt oder hat sich angegriffen gefühlt, weil sie gar nicht mitlachen konnte und sie es überhaupt nicht witzig fand.
Genau, richtig. Und da ist es aber genau, also ein Mensch, der jetzt schon authentisch ist, ein Mensch, der eine Barmherzigkeit, eine Güte ausstrahlt, der dieser Person Verständnis gegenüberbringt, der eben so ein gewisses heiteres Wesen eben hat, kann allein durch sein Dasein, durch sein Wirken dieser Person ja schon hilfreich zur Seite stehen, in seiner Empathie, in seinem Einfühlungsvermögen und kann dieser Person auch Hoffnung vermitteln, zu sagen, ja, sie sind jetzt in Schwärze, aber es ist ähnlich so wie beim Regen. Die Sonne kommt wirklich auch wieder, auch wenn es jetzt im Moment verborgen ist. Und die Nacht wird vorübergehen, dann kommt der Tag. Die Sonne wird langsam wieder aufgehen.
Also man muss ganz behutsam mit dieser Person umgehen. Man muss sie erstmal ein bisschen abtasten und dann sozusagen schauen, wie weit kann man gehen. Also die Gratwanderung ist da. Und dann aber zu helfen, diese Person zu erheben, dass sie sich ein bisschen erheben kann, dass sie guten Zuspruch erhält.
Genau, oder den Blickwinkel behutsam, vorsichtig hinzurichten. Gab es denn in der Vergangenheit mal Situationen, wo Sie Freude empfunden haben? Gab es in der Kindheit etwas? So ganz behutsam den Blickwinkel hinzurichten oder gibt es irgendetwas, was Ihnen Freude bereitet? Manchmal ist es eben so der Umweg. Wir erleben das ja im Bereich der tiergestützten Therapie, das Tier, das vorurteilsfrei ist, in der Natur draußen, Gottes Schöpfung eben anzuschauen, ein Kätzchen, das Luftsprünge macht, ein Hase, der so zickzack hüpft, wo ein Mensch plötzlich ein Schmunzel ins Gesicht bekommt. Ein Mensch, der vielleicht ganz vorsichtig beginnt, ein Bild zu malen oder etwas zu gestalten, plötzlich merkt, ich kann ja doch etwas machen, der davor das Gefühl hatte, ich kann gar nichts, ich bin gar nichts wert.
Also eine Therapie mit Pferden wäre da auch angebracht, aber wenn das nicht reicht, was für einen anderen Ratschlag würden Sie geben?
Es ist wirklich so, was ist für den jeweiligen Menschen eben hilfreich? Also wir hatten ja vorhin auch Haydn mit seinen Melodien, die sehr heiter waren. Es kommt jetzt immer auf die Person drauf an. Mhm. Für den einen ist es hilfreich, so wie wir es in dem Bereich der Musiktherapie kennen, Töne können diesen Menschen erreichen. Mhm. Töne, die vielleicht sogar ein Kinderlied, das etwas, eine Erinnerung, eine gute, positive Erinnerung, die etwas wieder wachruft. Für den anderen ist es, mit den Händen etwas zu gestalten und der macht dann irgendetwas und dann kommt plötzlich so ein Humorvolles hinein. Ach ja, genau. Und kommt da wieder ein Schmunzeln oder so ein Lichtblick, so eine Freude wieder hinein. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, aber eben so diesen Blickwinkel von dem Schweren weg auf etwas anderes hinzulenken. Mhm. Und manchmal eben über Umwege, über das Malen, über Melodien, über Gestalten, über das Tanzen,
heitere
Melodien, genau, wer dann noch eine schwere Musik hört, der wird dann noch mehr runtergezogen, ja, sage ich mal. Also ja, auch da ja, kann Melodie, oder auch über, wir kennen ja auch Bibliotherapie, also Texte, Zeilen, die innerlich den Menschen erheitern. Oder wir kennen natürlich auch die Wirkung der Heiligen Schrift, ohne Frage.
Mhm. Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, ja, es ist wichtig, auch Medikamente zu nehmen oder in eine Fachklinik zu gehen, wenn das ja diese Grenze erreicht?
Tatsächlich, das ist so der Bereich der Psychiatrie eben. Es gibt ja, ja, das Gehirn des Menschen, wenn da irgendwelche Botenstoffe nicht genügend vorhanden sind, dafür gibt es dann eben, und dann ist es auch notwendig, wenn jemand in so einer schweren Depression drin ist, dass er oder einer endogenen Depression, dass er dringend eben medikamentöse Unterstützung braucht, ist es wirklich notwendig, um die Not zu wenden. Oder es braucht eben unter Umständen auch dieses aus dem heimatlichen Umfeld herausgenommen werden in eine Klinik hinein, um dort wirklich intensiv betreut zu sein und eben vielfältige Möglichkeiten dann aufgezeigt zu bekommen. Das kann sein.
Also Humor baut auf, und das ist ja auch wissenschaftlich erforscht. Also der Gründer der Klinik, Clowns Patch Adams, hat das ja gemacht und hat damit sehr viel bewirkt.
Genau, und
wie hat das als Therapeutikum eingesetzt?
Genau, er hat erkannt, aufgrund vieler selber eigene Erfahrungen, dieser Medizinbereich, der Patient, der Blinddarm auf Station 4, Zimmer 342, ein Mensch ist doch ein Mensch und nicht nur eine Erkrankung, in diesen Arztvisiten, hat gesagt, da muss doch was verändert werden, und hat das selber so ein bisschen probiert und auch begonnen, und herausgekommen ist eine Veränderung, also der Arzt als Seelsorger, Viktor Frankl, hat das ja auch dann, den Bereich ärztliche Seelsorge, diesen Begriff eben auch, oder auch diesen Ausbildungsbereich, und eben Patch Adams, haben es vorhin schon gesagt, Clowns oder sagen wir den Humor, das Lachen mit in den Klinikalltag, und dann eben nicht nur, das wurde ja später weiterentwickelt, diese Clowns-Visiten, die unterstützend auf diesen, erstmal bei den Kinderstationen, dann hat man festgestellt, aber auch ja natürlich auch in der Palliativmedizin, auch bei Krebspatienten, aber auch in Altersheimen, dieser Humor durch speziell geschulte Personen, wie hilfreich das er ist, aber auch in der Psychiatrie und Psychotherapie, als Therapeutikum, wenn der Therapeut eben so humorvoll mal ein bisschen agiert, wie es einem Patienten helfen kann, aber immer eben in einer behutsamen Gratwanderung, nie mehr. Und wie gesagt, ganz, ganz achtsam, ganz vorsichtig zu sein. Ja, jetzt sehe ich gerade zwei Personen.
Ja, wir haben noch drei Hörer in der Leitung, Hörerinnen. Frau Krechmann aus Sulzbach-Saar. Hallo, grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Sie haben ein bisschen länger gewartet, Entschuldigung.
Kann ich was sagen?
Ja, gerne.
Gut, ich bin also hier in der Frauengemeinschaft tätig und mache jedes Jahr im Karneval für die Frauengemeinschaft mit. Mache selber Bittenreden. Und dann ist meine Erfahrung, die Leute kommen zur Veranstaltung und meine Erfahrung ist, ich mache meine Bittenrede und kein Mensch lacht. Obwohl es ulkig ist, obwohl es lauter Sachen sind, die bei uns in der Pfarrei passieren. Und dann sage ich schon mal so, hier könnt ihr lachen. Und dann lachen die alle. Aber Humor ist da keiner. Obwohl ich immer Bittenrede bringe, wo ich selber drüber lachen muss oder auch unser Pastor drüber lachen muss, obwohl es den manchmal betrifft. Und dann zum Beispiel war bei uns in der Kirche, sollten neue Lampen installiert werden, aber sie konnten sich nicht entscheiden. Und dann haben die ganze Kirche, waren 50, 60 Lampen installiert. Da habe ich zu denen in der Bittenrede gesagt, also bitte, wenn ihr Lampe braucht, geht nicht ins Geschäft, geht in die Kirche, dort könnt ihr euch eine aussuchen.
Ja, da schauen wir mal, was die Frau Theresa Hoffmann sagt.
Ja, genau, das ist, also ich stelle da, es gibt Leute, die lachen. Die lachen schon, wenn ich reinkomme. Dann, aber es gibt Leute, die sitzen da, obwohl der ganze Saal dann lacht, sitzen da und verziehen keine Miene. Und das, ich sage einfach, diese Menschen tun mir leid.
Also, oh, Frau Theresa Hoffmann, was würden Sie dazu sagen?
Ja, also es gibt ja keine Verpflichtung zum Lachen. Und Humor ist eben auch, wie wir aber vorhin schon gesagt haben, in welcher Ausgangsposition ist der jeweilige Mensch oder über was kann jemand lachen, was hat er selber für Erfahrungen auch gemacht oder es ist ja auch, ich lebe es jetzt aktuell jetzt auch in unserer, bei der Marionettenbühne, der eine lacht da, der andere lacht da. Es gibt zwar schon so bestimmte Dinge, wo gelacht wird oder wo so allgemein gelacht wird, aber wir können jetzt niemand vorschreiben, wann jemand zu lachen hat. Aber es ist, vielleicht wäre es ganz hilfreich, Sie würden einfach mal diese Büttenrede, vielleicht wird sie aufgenommen, mit Kollegen mal so in den Austausch gehen, das anderen Büttenrednern vielleicht mal so vorzuspielen und zu sagen, wie empfindet ihr das denn? Wie trage ich das denn vor? Habe ich da die Pointe vielleicht irgendwie verpasst? Und ansonsten ist es nun mal einfach so, das ist ja auch immer das Spannende, wenn man eben so Reden hält, wann wird gelacht, wo wird gelacht, wie wird gelacht? Das muss man dem Publikum einfach selber überlassen.
Ja, das ist richtig. Das ja, Meinung bin ich also eigentlich auch. Und ich habe auch schon mit anderen, die Büttenreden, also wir haben schon mal getauscht. Und der, eine andere Frauengemeinschaft in der Nachbarort, die habe ich meine gegeben und die haben das umgeschrieben auf ihre Situation.
Genau.
Da haben die Leute gelacht.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass gerade bei diesen Büttenreden natürlich schon so Dinge ein bisschen anzusprechen, aber eben niemand zu demütigen, niemand auch bloßzustellen.
Genau.
Und das ist immer. Aber wir müssen, glaube ich, beenden,
Frau Krechmann,
weil wir
herzlich. Krechern, vielen herzlichen Dank für den Anruf.
Dankeschön.
Es sind noch einige in der Leitung. Dankeschön. Danke.
Also gut, okay. Tschüss.
Tschüss. Ja, wir hören noch ein paar Takte Musik. Herrn an der Leitung, Herrn Rupert aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Sie. Und zwar, ich hätte gern was weitergegeben vom Herrn Max Dürkauf. Und der ist ja schon vor einigen Jahren gestorben, hat auch am Radio Horeb gesprochen. Und da habe ich mal was gemerkt. Und da hat er gesagt, Humor ist eine Sache, die kann man gar nicht ernst genug nehmen.
Das ist gut.
Das habe ich mir eigentlich gut gemerkt. Das habe ich ja schon öfters weitergegeben. Weil das waren irgendwie, hat mich das selber sehr berührt. Und ich möchte halt grundsätzlich noch dazu sagen, eigentlich ist man vom, wenn man jetzt vom Glauben her die Sache sieht, also meine tiefste Überzeugung ist, dass man von Gott zutiefst innig geliebt ist, unendlich, und dass das eigentlich eine ganz tiefe Grundstimmung, tiefe innerliche positive Grundstimmung gibt. Und von daher ist man da eigentlich dann für Humor sehr geöffnet.
Oh, vergelt's Gott, das ist jetzt eine ganz wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Sendepunkt. Dankeschön, wunderbar. Und Sie haben sich das bestimmt deshalb so gemerkt, weil der Humor eben in dem Satz drin ist, gell?
Genau, das ist so.
Und weitergegeben, sehr gut, Gratulation. Dankeschön.
Ja. Bitte schön, gell?
Bitte. Dankeschön. Ja, wir haben gesprochen über die Klinik-Clowns in den Krankenhäusern, wie sie als Therapeutikum, wie der Humor als Therapeutikum eingesetzt wird. Es gibt natürlich nicht nur Klinik-Clowns in den Krankenhäusern, sondern auch in den Altenheimen. Also Clowns in den Altenheimen. Was haben Sie da für Erfahrungen?
Ja, das ist etwas ganz Spannendes. Man hat das ja erstmal begonnen, eben im Krankenhaus, ganz speziell auf den Kinderstationen, dann auch auf den Krebsstationen bei den Kindern, und hat an der Resonanz gemerkt, was das bewirkt und ja eben auch im Zeichen dieser Humorforschung, was es im Körper bewirkt, ne? Und hat dann eben begonnen, das immer mehr auszuweiten, eben auch für Erwachsene. Man hat das einfach mal ausprobiert und gefragt auf den Stationen. Dann ist man eben auch, kam eben die Anfrage auch von den Altersheimen, wäre das denn möglich, nicht auch möglich bei uns? Dann sogar auch bei den Hospizeinrichtungen kamen die Anfragen an diese Clowns, eben an diese Menschen, und das war ganz, ganz bewegend, und entsprechend wurden die auch, die Personen, zum Teil ja Schauspieler, also schon mit einer entsprechenden Grundausbildung, entsprechend auch geschult, ne? Dann wirklich auch eine lange Ausbildung, und es ist ganz, ganz bewegend, was sich da eben zeigt und wie die Interaktion dann eben ist und was das auf den Stationen auch für das Pflegepersonal und auch für die Ärzte, für eine Atmosphäre auch dann mit sich bringt. Also etwas ganz wirklich Wunderbares. Und auch natürlich der Bereich der tiergestützten Therapie, der eben auch in den Altersheimen, in den Hospizen immer mehr kommt, über die Tiere auch eine Freude, eine Fröhlichkeit. Und da hat sich, denke ich, in dem Ganzen ganz, ganz viel verändert und ganz, ganz viel bewirkt. Mhm. Und was jetzt der Herr Rupert ja auch so schön gesagt hat, und ich habe in den letzten Tagen mit mehreren Priestern auch darüber gesprochen, die zack dann wirklich auch immer, hat Gott Humor, befragt. Und das waren immer sehr humorvolle Gespräche, muss ich wirklich auch sagen. Und ja, also wir sind alle zutiefst davon überzeugt, Gott hat Humor. Er hat uns Menschen ja nach seinem Ebenbild erschaffen. Das Lachen ist dem Menschen ja auch ins Herz gelegt. Die Freude ist ihm ins Herz gelegt. Und wir brauchen nur mal die ganze Schöpfung anzuschauen. Wie viel Freude, wie viel Frohsinn eigentlich dran versteckt ist. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal eine Hyäne zum Beispiel gesehen habe. Und man gedacht, ja, meine Güte, da habe ich wirklich gestaunt. Ja, was ist das denn für ein Tier? Das passt ja in sich irgendwie, scheint es gar nicht so recht zusammen. Oder zum ersten Mal eine Giraffe gesehen, dieser überlange Hals. Ne? Gott hat sicherlich da auch Humor, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es wirklich auch sinnvoll ist. Aber schauen Sie doch nur mal Hasen an, junge Hasen, die auf der Wiese da herumspielen. Was machen die für lustige Sprünge? Junge Tiere überhaupt, also es gibt ja da so viel lustige, schöne Momente, die einen wirklich ja zum Lachen bringen. Und eben die Schöpfung selber, Gott selber, es gibt ja wirklich da viele schöne Sachen. Und ich weiß noch von einem Ordensoberen, der auch sehr humorvoll war, der einmal gesagt hat, also ich habe da einen Mitbruder bei mir, der ist wirklich, ich ring da wirklich immer mit dem im Gespräch und wenn ich dem begegne. Und einmal hat er dann gesagt, so, also lieber Gott, das sage ich dir, du hast ja wirklich jeden Menschen erschaffen, wirklich jeden Menschen nach deinem Abbild und hast für jeden einen Plan. Aber lieber Gott, jetzt sag mir doch mal, was hast du dir denn bei dem gedacht? Also in einem Akt der Verzweiflung, aber im Humor. Doch Gott hat Humor, auf jeden Fall. Und dann auch die Frage, hat Jesus denn Humor? Hat Jesus gelacht? Und ich glaube das wirklich zutiefst, ganz bestimmt. Denn wie kann denn einer die frohe Botschaft verkünden, wenn er nicht selber von Freude und von Fröhlichkeit erfüllt ist?
Obwohl er ja keine Witze erzählt hat direkt. Aber im Psalm 126 heißt es ja, da war unser Mund voll Lachen und unser Mund voll Jubel. Und es gibt vielmals in der Heiligen Schrift das Wort Freude. Genau. Ich habe es noch nicht gezählt. Aber
und wir lesen ja auch bei den Sprüchen, es gibt eine Zeit zum Lachen. Und Jesus hat mit Sicherheit also eine Heiterkeit oder eine Gelassenheit auch ausgestrahlt, wo er also nicht nur ja von der Freude gesprochen hat, sondern auch Freude gestiftet hat. Denkt man da einmal mal dran, dass Jesus ja mit vielen möglichen oder unmöglichen Menschen in Kontakt gekommen ist, mit denen beieinander gesessen ist, mit denen ja auch gegessen hat. Und da ist bestimmt ganz viel gelacht worden. Und Jesus ist bestimmt nicht irgendwo im Eck gesessen, ganz griesgrämig, sondern im Gegenteil hat auch mit dazu beigetragen. Und ich glaube, dass Jesus die Menschen auch angelacht hat, dass er sie mitgerissen hat, auch in einer Atmosphäre des Vertrauens. Und denken wir einfach nur mal dran, auch an die Wunder, die er ja auch die Heilung, die er auch gebracht hat, zu Menschen, die ja wirklich in ihrer jeweiligen Lebenssituation nichts zu lachen hatten.
Und vor allem dort hat er ja auch die frohe Botschaft hineingebracht, also Wunderzeichen und die frohe Botschaft.
Genau, und wenn ein Gelähmter aufgesprungen ist und gelacht hat und sich gefreut hat und vor Freude umhergesprungen ist, er hat zu den Menschen mit seinem Dasein, mit seinem Wirken Lachen und Freude gebracht. Also ich bin zutiefst, glaube ich, oder zutiefst davon überzeugt, dass Jesus ein heiteres Wesen hatte, gelacht hat, Freude gebracht hat und Frohsinn gestiftet hat.
Da gibt es ja auch einen ganz besonderen Heiligen, den Philipp Neri, der ja auch so erfüllt war von Freude, der auch witzigerweise oder großartigerweise, also durch den Jesus viele Wunder gewirkt hat, die, als er den Waisenkindern die Töpfe, also das Essen gegeben hat, sind sie nicht leer geworden und dennoch hat er so eine unsagbare Freude gehabt, aber auch tiefes Leid natürlich.
Also man sagt von dem heiligen Philipp Neri, er hat 1515 bis 1595 gelebt, man nannte ihn auch Pippo. Er ist bekannt geworden oder man hat ihn auch bezeichnet als Clown Gottes. Die Leute haben ihn auch so als sogenannten komischen Heiligen bezeichnet. Er war sehr selbstsicher, hat wirklich so in sich geruht, hat viele Menschen geistlich begleitet, hat mit vielen stark seelisch belastenden Menschen gearbeitet. Durch ihn sind viele an Leib, Seele und Geist geheilt worden. Er selber hat eine ganz große Liebe zu Jesus gehabt, zu Gott gehabt. Man sagt von ihm, dass er so eine Hitze ausgestrahlt hat in seiner Liebe, in seinem Frohsinn, dass man im Winter einmal die Fenster öffnen musste, obwohl er selber durch ganz schwere Prüfungen gegangen ist, dass aber durch seine Leiden eine ganz große, starke Kraft und Ausstrahlung bekommen hat. Und die Quelle seiner Freude war Jesus. Mhm. Und diese Quelle von seinem Humor war eben diese wirklich übernatürliche Freude. Und er hat eine Freiheit von sich selbst gehabt und von allem etwas haben und sein zu wollen. Und es gibt noch einen, das ist eben der heilige Franz von Assisi, der auch in seiner großen Einfachheit eine große Freude ausstrahlte, eine große Demut hatte und der zu seinen Mitbrüdern immer gesagt hat, wenn ihr auf die Straße gehen wollt und ihr seid missmutig und grisscremig, geht zuerst, zieht euch mal zurück und betet und erst dann, wenn ihr eine innere heitere Gelassenheit wieder habt, dann geht zu den Leuten hinaus, weil grisscremig und verbittert sind sie schon genug, da brauchen wir nicht auch noch daherkommen.
Apropos grisscremig, verbittert, das hat ja oft mit Leid zu tun. Und da gibt es aber den Juden Ben Kurim, der ja im Konzentrationslager gelebt hat und gesagt hat, ohne Humor hätte ich vieles nicht durchtragen können. Also so viel auch dazu, dass man selbst schweres Leid und Griesgram überwinden kann.
Ja, Ben Kurim hat gesagt, Humor bedeutet für mich eine Lebenskraft, ohne die ich manches gar nicht durchzuhalten vermochte. Und er sagte auch, würde ich alles und mich selbst immer ernst nehmen, dann müsste ich auch an der Welt und an mir verzweifeln. Und genau das ist es eben auch. Peter Sirius hat einmal gesagt, Witz ist Schaum an der Oberfläche und Humor ist die Tiefe aus der Perle. Und genau das geht es. Es ist eben nichts Oberflächliches, sondern es springt einer wirklich dem tiefsten Innersten eines Menschen.
Also auch ein trauriger Heiliger ist ein trauriger Heiliger.
Genau, aber er findet eben immer wieder den Weg zum Humor, zu dieser inneren Freude und dieses strahlt er eben dann auch aus, ganz genau.
Es gibt ja noch viele Heilige wie Thomas Morus oder der Laurentius, der gesagt hat, bitte umdrehen, als er auf den Rost gelegt wurde, weil er auf der einen Seite noch nicht gar ist. Also selbst da, genau. Heldenhafter Humor.
Thomas Morus hat wohl, als man ihn zur Guillotine geführt hat, gesagt, ich bitte euch nur um eines, passt auf meinem Bart auf, dass dem kein Schaden zugefügt wird. Das ist natürlich schon besonderer Humor jetzt. Aber es zeigt doch immer wieder, und wir wissen auch aus den Tagebüchern von wirklich großen Mystikern, dass diese innere Heiterkeit trotz großer Leiterfahrungen, trotzdem, wo sie wirklich auch in die Ewigkeit hinüberschauen durften, diese Visionen, die sie hatten, diese Mystik, der sie gelebt haben, konfrontiert mit dieser Realität, ne? Also der Blick in den Himmel, diese Grenzgänger zwischen Himmel und der Erde. Die Erde ist nun mal eben nicht der Himmel, aber sie haben es immer wieder geschafft, mit diesem heiteren Wesen, mit der Kraft des Humors, schon ein Stück Himmel, Zeichen Gottes in die Welt hineinzubringen.
Mhm. Zeichen Gottes, also Jesus, Quelle des Humors eigentlich. Und ein Christ sollte ja eigentlich immer fröhlich bei der Sache sein, aber das fällt uns ja oft immer schwer. Aber die Heiligen können uns da ja Vorbild sein.
Ja, und das heißt ja auch nicht umsonst, es müsste viel mehr erlöste, strahlende, freudige Christen geben, dann gäbe es vielleicht auch viel mehr an Christen. Ne?
Mhm. Ja, Sie haben noch ein abschließendes Gebet für uns vorbereitet. Darauf sind wir schon gespannt.
Also ich möchte gerne schließen eben mit dem, der als Clown Gottes bekannt geworden ist, den man Pippo genannt hat, eben den heiligen Philipp Neri, der so wunderbar so vieles eben gewirkt hat, sich selbst gar nicht so wichtig genommen hat, der so vielen Menschen, gerade seelisch belastenden Menschen, so geholfen hat. Und ich möchte abschließen diese Sendung mit dem Satz von ihm: Heiterer Sinn stärkt das Herz und macht uns beharrlich im Guten. Der wahre Weg, um in heiliger Tugend voranzuschreiten, besteht darin, in heiliger Fröhlichkeit zu verharren. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, diese heilige Fröhlichkeit, diesen heiteren Sinn, der Sie in all Ihren Bereichen stärken möge. Gott segne Sie.
Ja, danke Ihnen, Sonja Theresa Hoffmann, für Ihre schöne Sendung. Mit Humor geht's besser, mit Humor geht's leichter. Nimm's leicht, nimm's mit Humor. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Einbringen, fürs Anrufen. Ja, so bleibt auch mir noch, Ihnen, liebe Frau Hoffmann, gottesreichsten Segen zu wünschen, auch den Zuhörern, vor allem auch den rechten Humor und Freude, die von innen kommt. Ich wünsche Ihnen so viel Freude und Humor, liebe Zuhörer, dass es auch noch für andere reicht. Und Mutter Therese sagte einst, lass nicht zu, dass du jemanden begegnet, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher geworden ist. Und wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einfaches Lächeln vollbringen kann. Ihnen Gottes Segen, Ihre Christine Hein-Mosbrucker.